Wenn Sie jetzt das genau weiß, sie kann das schnell machen. Ja, man kann das per E-Mail einfach fragen.
Und das steht oder aber auch fest, ist nicht mehr flexibel. Also.
Ich hoffe es. Sie hat auf jeden Fall gesagt, nee, sie hat gesagt, ich habe mit ihr vor 3 Wochen telefoniert. Sie hat gesagt, sie muss das bald wissen und dann steht es fest. Ja. Aha. Gut.
Ich glaube, 3. Woche wäre besser, weil da auch Semester oder Anfang die Leute dann
sind. Man muss wirklich Barbara nachfragen. Oder Jens, ja, die müssen das wissen. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite, wenn es schon Interessante gibt, dann muss man vielleicht eine Zeit finden, dass wir uns zunächst einmal zusammentreffen und die Strategie diskutieren. Vielleicht nächste Woche, oder?
Aber es gibt erst 3 Interessante. Vielleicht kommen morgen noch
dazu. Nee, kommen morgen noch dazu. Ja.
Da kann man es besser morgen diskutieren.
Das kann man bis zum Morgen diskutieren. Alle 3 kommen auch morgen? Mhm. Ja? Ah. Gut.
Dann rufe ich
dich an. Ich
hätte
die E-Mail-Adresse.
Ah ja, E-Mail-Adresse. Naja, weil ich denke, man muss ja zunächst einmal sozusagen ein bisschen diskutieren, wie wir das machen und so. Und ich denke, es ist sehr einfach dann bei Barbara oder Jens das nachzufragen. Das kann man vielleicht am Abend machen. Ah ja, gut. Das ist gut. Jetzt, wie sieht es mit den Referaten aus? Wie immer habe ich kein Kalender, ja. Muss ich schon gestehen. Gibt das irgendwo?
Ich habe einen Kalender.
Ah?
Ich habe einen Kalender noch.
Haben Sie einen Kalender?
Ja.
Gegeben? Aber ich meine mit einer Übersicht. Haben Sie auch mit einer Übersicht?
Hm?
Übersicht, wo alle 3. Ja, eben. Ja, schon, ja. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Wer will was sagen oder mit wem habe ich das vereinbart? Also irgendwie.
Ich habe schon einen Termin.
Sie haben schon einen Termin. Was ist das?
Das steht da hinten. Moment. Ah. Weiß ich nicht auswendig. Mhm. Ist der 27.
25. Welcher Juni? Aha. Gut.
Baudrillard,
ja, das weiß ich. Gut, das haben wir. Und Sie wollten eben. Ja, wie ist das mit Altersher oder? Ja.
Ich weiß nicht, ob.
Nee, das ist ganz gut, ja. Nächste Woche, was haben wir heute für einen Tag? Heute waren sie 6. 6., ja? 13. Juni. Okay, das ist gut. 13. Juni. Gut. Aha. Sie wollten doch dieses Star-System machen, oder?
Ich
glaube, dass das geht, ja.
Ja, super.
Können Sie da am 20. machen? Juni?
20. Juni, nee, da bin ich in Paris.
Aha. Das ist allemal schöner. Ja, gut, dann. Dann am 4. Juli. Ja? Okay. Was war das? Benjamin. Mhm. Gut.
Ich würde noch was machen über Neoliberalismus. Wir hatten schon mal darüber gesprochen.
Ja,
Schwarzburg-Diskapitalismus.
Ah, Schwarzburg-Diskapitalismus, gut. Können Sie dann am 20. machen?
Lieber später. Wenn es geht.
geht schon, aber sehen Sie, wir haben 13., 27., 4. Es wäre schön, wenn es am 20. möglich wäre. Dann haben wir sozusagen 20. mehr. Am 20. Juni, ja.
Juni?
Ja.
Na gut.
Na, zwei Wochen. Das ist nett. Gut. Jetzt, wenn wir haben praktisch einen freien Termin noch, wenn der noch von jemandem besetzt wäre, wäre schön.
Ja, ich
könnte. Können Sie machen, ja. Ja. Sie können so gut Französisch, ja doch. Ja, wir können schon was. Ich finde, was Französisch ist für Sie, ja. Geht es? Geht es, dass wir dann das nächste Woche ausmachen? Sie haben dann noch genug Zeit, weil dann kommen Sie am 11. Juli. Ja. Okay, damit ist die Sache komplett. Wir haben dann so alles. Gut, das ist erfreulich. Jetzt frage ich mich, was Sie mich fragen wollten. Gibt es welche Meinungen oder Fragen oder Wortmeldungen jeglicher Art?
Was ich nochmal nachfragen wollte, wie genau sich die, also wie, was genau passiert ist, als die Landbesitzer die Bauern vertrieben haben. Also was ist da passiert? Also, wie sind die überhaupt auf die Idee gekommen? Das habe ich gar nicht verstanden. Also wie die Schafe hergeholt haben? Oder was?
Ja, Schafe, ja, genau.
Ja, die Schafe haben sich geholt und dann die Fabriken, aber was genau, warum? Also wie kommt man auf so eine Idee?
Das ist eine gute Frage.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, zunächst einmal haben sie festgestellt, dass sie mit diesen Schafen viel mehr Geld verdienen, einfach dadurch, dass da wenige Leute eigentlich mit diesen Schafen fertig werden, als mit der traditionellen Landwirtschaft. Also diese Landbestellung, die war nicht so effektiv, ja, ich meine. Und die hatten ständig Ärger mit diesen Bauern und so weiter. Und die Idee war, dass sie diese Bauern vertreiben und dass sie sehr, sehr wenige dann einstellen, um diese Schafe zu beobachten und zu züchten. Mhm. Und zwar professionelle, die diese ganzen Schwierigkeiten nicht machen. Und so haben sie praktisch alle Bauern vertrieben. Und das war ein Massenhunger, ja, weil auch kein Brot und so weiter produziert worden war. Und da sind wirklich Millionen Bauern gestorben damals. Und noch dazu gab es sehr viele Kriege und so. Und dann gleichzeitig, als diese Vertreibung stattgefunden hat, wurden auch Gesetze angenommen, dementsprechend es illegal war, keine Bleibe zu haben und kein Wohnort zu haben. Ja, das heißt, auf der einen Seite wurden die Leute vertrieben, auf der anderen Seite war es verboten, vertrieben zu werden. Ja. Und so an dem Moment, an dem sie vertrieben worden waren, wurden sie sofort verhaftet. Und in die Kolonien, die Frühkolonien abgeschoben und oder zu Zwangsarbeiten verurteilt und was auch immer. Also das war so eine ziemlich heftige Zeit.
Also das war nicht, also diese Idee ist einfach, also ich versuche mir das gerade vorzustellen, ja, das sind Landbesitzer, die Bauern, die nerven nur rum, irgendwie machen nur Arbeit und bla bla bla. So, und jetzt haben auf einmal ein Haufen Landbesitzer die gleiche Idee, sich Schafe herzuholen? Ja. Oder gab es irgendwie in irgendeinem Land Mangel an Stoff und die haben gedacht, das ist unser Markt oder was? Weil wenn man Landbesitzer ist, dann will man ja auch möglichst seinen Reichtum erhalten, ne?
Ja, ja, das war eben, das war diese Entwicklung.
Das muss irgendwas Sicheres auch sein.
Ne? Ja, das waren diese Entwicklung der Liberalen und so weiter, Maschinen. Also das entstand alles parallel, ja, das ging ja gleichzeitig. Dass man bemerkt hat, dass mit der Schafen- und Stoffproduktion und so weiter man viel mehr verdient als mit der traditionellen Landwirtschaft. Ja. Und ja, das ist auch eine interessante Wende, weil Sie sehen, dass, Sie wissen, dass es ein umgekehrter Kampf war. Zum Beispiel Kain hat mal Abel getötet, ja, nicht wahr? Und der Abel war doch Schafzüchter, ja, nicht wahr? Und der Kain war so regulärer Bauer, ja, nicht wahr? Das war so eine große Rache, große historische Rache. Wie auch immer, diese Konkurrenz zwischen Schafzüchter oder Pferdezüchter und so weiter auf der einen Seite und normalen Bauern auf der anderen Seite, das ist sozusagen die große Geschichte, die noch sich bemerkbar macht in den Filmen wie Glorreiche Sieben, ja, und so. Also es ist nicht so lange her, ja, das kann man noch sozusagen im Kino der 40er, 50er Jahre noch verfolgen, wie es lief. Das ist eine Episode, aber das ist eine interessante Episode, weil da nicht wirklich der Kampf dieser zwei Stände war, sondern da war sozusagen ein Stand ausgespielt gegen den anderen durch diese Großlandbesitzer und dann dieses Geld wurde nicht verpulvert, ja, wie es zum Beispiel in Lateinamerika stattgefunden hat und so weiter, sondern investiert hat. Das war sozusagen die Geburtsstunde des modernen Kapitalismus.
Aber es gibt doch auch die Theorie, dass der Adel seinerseits im Begriff war zu verarmen und deswegen so gehandelt hat. Und zwar war er im Begriff zu verarmen, weil er immer mehr gezwungen war, in Luxus zu leben und eben Geld zu verprassen oder Reichtum zu verprassen und eben Luxus zu konsumieren. Und es gibt auch diese These von Werner Sombart, dass der Zwang, luxuriös zu leben, wiederum aus so einer Umstrukturierung der Figur der Liebe entstanden ist, weil nämlich irgendwann die an den Höfen so eine Bewegung begonnen hat, dass viele Kurtisanen am Hof waren, also nicht nur die Gräfin oder Königin oder so, sondern eben viele Frauen, die irgendwie mit Luxus versorgt werden mussten. Der dann auch offiziell zur Schau getragen werden musste und eben der ganze Adel ständig dabei war, diesen Luxus einzukaufen und eigentlich kein Geld hat und auch diese ganzen Handwerker, also diese Frühkapitalisten im Grunde, die den Luxus produziert haben, wurden auch nie bezahlt. Also die Adeligen hatten unendlich viele Schulden bei denen, weil sie einfach diesen ganzen Luxus nicht bezahlen konnten.
Ja, das hat sicherlich damit angefangen, aber ja, das ist vielleicht ein bisschen von Sober zu romantischer Idee. Das kann man tatsächlich am Beginn von der ganzen Zustände mit diesen Damen am Beginn mit Juliette bei Sartre nachlesen. Ja? Das, da war so dieser besonders Verantwortung tragende Funktionär am Hof, ja, dass sie zu seiner Geliebte macht und ihr Anweisungen gibt, wie man in Paris sich darstellen soll. Ich glaube, also da muss ein Palast haben, und so viele Diener und das und jenes und mindestens, ich weiß nicht, 100.000 pro Tag verschwenden und so weiter. Und wenn er zu ihr zu Rendezvous kam, also allein eben, da musste, glaube ich, sie vorbereiten, das Essen für 50 Personen, und zwar vollständig und mit allen Dingen und so weiter, weil er nicht ertragen konnte, sozusagen in ein Haus zu kommen, wo nur zwei Essen vorbereitet wurden, weißt du, obwohl alle anderen nicht eingeladen waren, so 50 Gäste mussten vorgesehen und versorgt werden, und alle Gänge mussten auch dementsprechend vorbereitet werden. Das ist alles wahr, aber auf der anderen Seite, das Prinzip war sicherlich Wettbewerb am Hof. Das war das Kriterium, glaube ich, nicht die Liebe, sondern das einfach des gesellschaftlichen Erfolgs. Und das war wirklich die Situation des Potlatschs. Dass derjenige, der am radikalsten verschwendet hat, der hatte auch die beste politische Position am Hofe. Nun, was interessant war, dass diese Verhältnisse, die eher in Paris sich so entwickelt haben, weniger in London, doch irgendwie eine Wende genommen haben, dass die Menschen, dass diese Adel begonnen hat, englische Adel begonnen hat, vor allem zu investieren. Und, das war sozusagen eine große Wende. Also diese Zustände kann man auch in spanischen Kolonien in Lateinamerika beobachten. So. Das interessante Wende war eben, dass sie plötzlich wahrscheinlich dadurch, dass sie protestantisch war oder was auch immer, ich weiß nicht aus welchem, oder eben demokratisch durch das Parlament, ich weiß nicht wodurch, aber irgendwie sind sie auf die Idee gekommen, nicht nur zu verschwenden, sondern auch zu verdienen. Und durch diese nicht adelige Beschäftigung hat das englische Adel doch sein Leben gerettet letztendlich. Ja, die Revolution hat in Frankreich stattgefunden, aber nicht in England. Weil das ganze Adel sich schon sozusagen in der Bourgeoisie transformiert hat. Noch davor. Wir haben also unterschiedliche Prozesse politisch gesehen, aber der Sinn der Sache ist eben, dass wenn man sich die Frage stellt, was hat ein Mensch, was hat ein Ding für einen Wert, ja, aber stehen die Werte, dann ist es eben die Antwort von Marx, dass dieser Wert nicht im Ding enthalten ist, ja, sondern vom Kontext, von den Bedingungen der gesellschaftlichen Produktion abhängig ist, wobei die Arbeit ebenfalls so viel Wert hat, wie diese Arbeit im Gesamtkontext einer Ökonomie bekommt. Das ist so, wie im dritten Welt, man sagt, ja, ich arbeite so viel, aber verdiene so wenig. Ja. So hat man das Gefühl einer Inkommensurabilität. Und Marx eben versucht das zu explizieren und sagt, dass man verdient so viel, wie viel eine Gesellschaft auf ihrem zivilisatorischen Grad einem Menschen zugesteht. Das heißt, man bekommt nicht dafür, dass er arbeitet, sondern dafür, dass er lebt. Dass wir bekommen das Geld von der Gesellschaft nicht für die Arbeit. Es ist nicht so, dass wir so viel geleistet haben. Was wir geleistet haben, gehört nicht uns. Was wir geleistet haben, gehört dem Kapitalisten, weil er diese unsere Zeit gekauft hat. Und das, was er gekauft hat, gehört rechtmäßig ihm. Das heißt, das, was der Mensch in seiner Arbeitszeit leistet, steht eigentlich in keinem Zusammenhang oder direkten Zusammenhang zu dem, was er dafür bekommt. Das steht in einem Zusammenhang mit dem, was der Kapitalist dafür bekommt, wenn er dieses Produkt verkauft. Das heißt, was ich effektiv in meiner Arbeitszeit leiste, ist von Anfang an mir entfremdet. Ja, ist das fremde Produkt, das fremde Eigentum. Weil ich noch vor der vor dem Anfang meiner Arbeit diese Zeit, in der ich überhaupt etwas leiste, immer schon verkauft habe. Und das heißt, dass alles, was ich geleistet habe, gehört nicht mir und steht in keiner Relation zu dem, was ich verdient habe. Zu dem, was ich verdient habe, wird diktiert von völlig anderen Bedingungen, das heißt von der Konvention, gesellschaftliche Konvention hinsichtlich dessen, unter welchen Bedingungen die Reproduktion der Arbeit und des Lebens in einer gewissen Gesellschaft praktiziert wird. Das heißt, es gibt einen gewissen Bruch zwischen Leistung und Verdienst. Diese Korrelation existiert de facto nicht. Und das ist eben für Marx die Grundlage für alle anderen Illusionen. Also das heißt, Grundillusion des Menschen im Kapitalismus besteht darin, dass er etwas leistet und dafür, was er geleistet hat, das Geld bekommen hat. Ja? Und das ist ein absoluter Fehler. Und das nach Marx auf jeden Fall. Das, was er geleistet hat, so viel kostet er, weil was er geleistet hat, ist Manifestation seines Inneren, seiner Fähigkeit, etwas zu leisten. Ja? Man versteht das so, er hat gewisse Fähigkeiten, er setzt sie ein, er leistet etwas und dafür, dass er leistet, bekommt er Geld. Ja? Und man sagt, das ist eine Illusion und Grundlage aller anderen gesellschaftlichen Illusionen. Weil es funktioniert folgendes. Was man kann und was er leistet, ist immer schon verkauft, gehört dem anderen und ist Teil des Produkts. Das heißt, was er geleistet hat, geht in den Wert des Produkts. Was aber er ist und seine eigene Leistung, ist ein Teil der Produktionskosten. Das heißt, das, was der Kapitalist bezahlt hat, vor dem Anfang oder schon eingerechnet hat, vor dem Anfang der Produktionsprozess überhaupt, als Preis für die Zeit, die er gekauft hat, um das und jenes zu produzieren. Und genauso wie wenn ich eine Maschine kaufe, zum Beispiel einen Computer, und dann muss ich diesen Computer instand setzen, und das muss ich bestimmte Bedingungen haben, dass dieser Computer funktioniert, und dass eine bestimmte Temperatur herrscht, und dass bestimmte Verpflegung und bestimmte Netze, also alle diese Bedingungen. Ja. So funktioniert auch der Mensch. Ja. Er wird gekauft mit allen diesen Konditionen, ja, dass er essen muss, dass er schlafen muss, in dieser Zeit ja auch, ja, dass er verpflegt sein muss, dass er ausgebildet sein muss, das ist alles mit eingerechnet. Also was alles mit eingerechnet ist in den Wert der Arbeitskraft, ist seine Existenz und Reproduktion in der Gesellschaft. Und was er leistet, steht in keiner Relation, also was er bekommt, also steht in keiner Relation zu dem, was er leistet. Diese Relation existiert zwar, aber nicht auf der Ebene der individuellen Leistung, sondern auf der Ebene dessen, wie die Gesellschaft überhaupt auf einem technischen Stand, einem kulturellen Stand, imstande ist, generell die Arbeitskraft zu verbrauchen und davon was zu bekommen. Ja, das heißt, die Gesellschaft, jede gesellschaftliche Situation wird charakterisiert durch eine allgemeine Ratio der Ausbeutung, Relation der Ausbeutung. Also wie viel die Gesellschaft generell von Menschen bekommen kann. Und dann sozusagen er tut das, dann dieses ganze technische System, soziale System, politische System erstellt diese Differenz. Und daraus entsteht der Wert des Produkts. Ja, das heißt, die Arbeitskraft wird anders gerechnet als die geleistete Arbeit und was diese zwei Rechnungen verbindet, ist der ganze Stand eine Kultur. Die ganze Zeit an einer Kultur. Es ist zwischen mir und meiner Leistung steht die Zivilisation, in der ich lebe. Ja? Ich bin nicht Autor meiner Leistung, sondern zwischen mir und meiner Leistung steht die Technik, die Gesellschaft, die Politik, der Markt, so wie ich sie vorfinde. Also es ist ja genau der gleiche Vorgang wie generell des Unbewussten, ja, die Analyse des Unbewussten. Zwischen dem, was ich denke und dem, was ich sage, steht die ganze Sprache. Mit allen Konventionen, Fähigkeiten, Regeln des syntaktischen Baus, ganze Paradigmatik und so weiter. Es ist absurd zu sagen, ich sage das, was ich denke. Weil was ich denke, ist sozusagen das eine, und was gesagt wird, ist Effekt der Sprache. Zwischen meiner Leistung und dem sprachlichen Effekt befindet sich die ganze Maschinerie, eben diese Ketten, ja, wovon ich gesprochen habe, diese ganze Maschinerie der Sprache. Und so zwischen meiner Leistung und Effekt dieser Leistung steht die ganze Maschinerie der Zivilisation, der Ökonomie, in der ich lebe. Und um diese Verbindung zu verstehen, muss man diese Zivilisation erforschen und nicht danach fragen, was ich wert bin. Was ich wert bin, ist ja irrelevant. Genauso, wenn ich einen Satz höre, muss ich fragen nach der Beschaffenheit der Sprache, in der dieser Satz überhaupt formuliert worden ist, und nicht danach, was gemeint ist. So, von denen, das gesagt wird. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, die entscheidende Wende, die stattfindet, ist die Verlagerung der Aufmerksamkeit von der Intention auf die Produktionsmittel. Wobei nicht die Produktionsmittel Effekt einer Intention oder einer Leistung gedacht werden, sondern umgekehrt, die Leistung und die Intention werden gedacht als Effekt einer Konstellation der Produktionsmittel und der Sprache. Das, was ich leisten kann, das leiste ich auch. Das, was ich sagen kann, das sage ich auch. Ja. Das ist der entscheidende Wende, die zwar eingetreten ist, aber immer noch sozusagen. Das ist ja, da fragt sich Marx, ja, warum das kritische Bewusstsein, obwohl dieses kritische Bewusstsein immer schon formuliert ist, trotzdem von den Menschen nicht akzeptiert wird. Und er sagt immer, weil die Menschen davon profitieren, psychologisch und so, dass sie denken, sie bekommen so viel für ihre Leistung. Ja, sie sind zum Beispiel stolz darauf, ja. Und sie sind zum Beispiel stolz darauf, wie klug sie sind, wie klug sie alles gesagt haben. Ja. Und so sind sie sozusagen, sie wollen nicht nach der Frage verzichten, danach, was sie gemeint haben. Ja. Und genauso sind sie stolz darauf, wie viel sie verdient haben. Ja. Sie sind nicht bereit zu akzeptieren, dass es nicht, oder in einem sehr komplizierten Verhältnis steht zu ihrer Leistung und hat was zu tun mit dem Gesamtsystem, und dass das Gesamtsystem, das ihnen das zuteilen lässt und nicht ihre eigene Leistung. Dass sozusagen die Menschen sind nicht bereit, eine kritische Perspektive anzueignen, weil diese kritische Perspektive ihre gesellschaftliche Position, die sie sozusagen zu besetzen glauben, in Frage stellt. Genauso wie man nicht bereit ist, sozusagen Freudsche Analyse anzuerkennen, die ja auch nichts anderes behauptet, dass zwischen mir und meinen Evidenzen das Begehren, die ganze Struktur des Begehrens steckt. Das heißt, ich halte etwas für richtig, nicht weil ich das für richtig halte, sondern weil ich das wünsche, weil ich das will, dass es richtig sein wird. Und dass ich das will, ergibt sich aus unbewussten Determinationen sich nicht reflektieren, nicht reflektieren will. Ja. Dass diese Perspektive auf sich selbst ist man nicht bereit, ohne weiteres zu akzeptieren.
Alle Menschen? Oder ist es praktisch, oder ist es, kann es auch anerzogen sein?
Nee, er sagt, dass die Werte der herrschenden Klasse sind herrschende Werte. Ja, das ist eine typische, auch nietzscheanische Position da später, ja, sagt Marx. Das heißt, diese Nichtbereitschaft ist zwar nicht vollständig, aber nicht diese Nichtbereitschaft herrscht. Und diese Nichtbereitschaft herrscht, weil sie zur Stabilisierung des herrschenden Systems beiträgt, ein Teil davon ist.
So. Ja, nein, ich wollte sagen, dass es mir auch fragwürdig erscheint, ob es überhaupt möglich ist, diese umdrehende Perspektive bis zum Ende durchzuhalten oder das in eine Frage zu formulieren. Glauben Sie, dass diese Verschiebung der Aufmerksamkeit von der Seele auf die Kette das immer so weitergehen kann? Oder ob das nicht eine Gegenbewegung wieder geben wird oder geben muss? Entscheidend ist es ja schon so eingetreten. Also auch in Ihrem neuen Buch gibt es eine Art Rückkehr des Subjekts, wenn auch nur als Alien, aber es scheint da eine erneute Wende stattzufinden.
Es gibt keine Rückkehr des Subjekts, weil es kein Abkehrungssubjekt jemals war. Die kritische Position war von Anfang an eine Minderheitenposition. Man muss ja ganz klar sehen, dass die kritische Position, wenn der kritische Position gesagt wird, dass kritische Position ist nicht aktuell geworden, das hört man oft, ja, nicht wahr? Aber die kritische Position war nie aktuell im Sinne einer Massenverbreitung. Die kritische Position war eine immer elitäre Minderheitsposition. Sowohl die große Masse wie auch die Kulturindustrie als solche war niemals kritisch. Niemals im Leben. Und wenn, und zu keiner Zeit. Und das, was zum Beispiel Clinton sagt, die Menschen in Russland sollen befreit werden, damit sie zeigen, was sie können, ja. Das ist ja eben absurd, ja, weil die Menschen in Russland können nur so viel, wie die russische Wirtschaft hergibt. Ja? Und genauso wie die Menschen in Amerika können nur das, was die amerikanische Wirtschaft hergibt, das ist vielleicht mehr, aber auch nicht alles. Ja? Und so ist es ja auch, wenn sozusagen dann das Subjekt verherrlicht wird, ja, dann geht es so weiter und weiter. Das heißt, der menschliche Glaube, wenn man ganz alles vergeistigt will, ja, gibt nur das her, was der Gott durch seine Gnade zulässt. Das geht so weiter und weiter. Man soll nicht denken, dass man dieser Fragestellung irgendwie entgeht. Ja. Und wenn ich mich frage, ja, wenn sie weitergehen, sie weiterspielen, dann kann man auch machen und kann man mit Calvin sagen, es gibt überhaupt keine menschliche Freiheit, kein menschlicher Geist, weil nur das, was Gott zulässt, geschieht, ja? Auch im Denken. Der Mensch kann gut denken und böse denken, weil Gott erlaubt hat oder sozusagen durch seine Mittel, so seine Produktionsmittel, ja, erlaubt hat, gut oder schlecht zu denken. Man soll nicht denken, dass man irgendwie dieser Problematik auf einer oder anderen Stufe entgehen kann. Und diese radikale, kalvinistische oder religionskritische Position innerhalb der Religion selbst, die ja auch nicht so anders gelaufen sind, ja, wie bei Marx und so weiter, wenn man es genau hinsieht, die waren auch immer Minderheitspositionen, statt jenseits aller Religionskriege und so weiter, die waren Minderheitspositionen. Kritische Position, das heißt, die Position, die skeptisch auf das Subjekt blickt. und sich fragt, warum sind die Menschen so stolz darauf, dass sie alle so Denken produzieren und so weiter. Und ob es nicht irgendwie unter Umständen ein bisschen anders aussieht. Ja? Diese kritische, skeptische Position, nicht skeptische, sondern diese kritische Position, die war geschichtlich immer eine sehr rare. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer präsent. Immer präsent. Welche Perspektive wir auch immer nehmen, ist eine ökonomische, wo es Marx formuliert hat, ist eine psychologische Freud, ist es eine religionsgeschichtliche, wie Calvin und so weiter. Wir haben immer jemanden, der kommt und sagt, warum sind sie stolz darauf, was sie tun? Vielleicht hat nur jemand anderer, zum Beispiel Gott oder Wirtschaft oder was auch immer, ihnen einfach so eine Chance gegeben. Ja. Und sie sollen eher diese Chance benutzen und nicht so besonders stolz darauf sein.
Ja gut, aber Sie haben selbst die geschichtliche Perspektive zu stark betont, indem Sie sagten, mit Marx beginnt das, das ist eine große Wende und so fort.
Ja, mit Marx beginnt eine große Wende, sozusagen die Geschichte der Aufklärung, ja. Weil die Aufklärung hat den Menschen verherrlicht. Und der Sieg über die Religion, eben der Sieg über die Gnade, wurde verstanden, Säkularisierung des Menschen, wurde verstanden als ein Triumph. Man hat gesagt, ich bin von der Gnade Gottes nicht mehr abhängig. Ich habe diese Sicherheit in mir, zumindest die Sicherheit des Zweifels, wie bei Descartes. Ich bin imstande, zu Evidenzen zu kommen, ich bin imstande, diese Evidenzen zu kontrollieren. Ich bin imstande, die Verwendung meiner Vernunft zu kontrollieren. Ich bin zwar von außen in der Ketten, ich bin zwar unterworfen gewissen Beschränkungen, aber mein Geist ist frei, die Gedanken sind frei. Ja, der größte Fehler der Menschheit ist zu denken, dass die Gedanken nicht frei sind. Weil die Gedanken sind nur Sätze und Sätze können nicht frei sein. Sätze sind den Gesetzen der Sprache unterworfen. Ja. Zwar von Anfang an. Meine Gedanken sind frei, also jetzt mache ich mich frei. Ja, und, so. Und mit Marx eigentlich beginnt die große Abkehr und der große Zweifel und die Frage Freiheit, aber wie? Mit welchen Produktionsmitteln? Du bist frei, aber du kannst, wie willst du überleben überhaupt? Ja? Okay, du bist frei auf einer unbewohnten Insel, du setzt deinen Körper ein, aber es ist unmöglich. Ein Mensch weder mit Geist noch mit Körper kann überleben. Und du musst aber bestimmte Mittel benutzen. Du musst Hammer benutzen, du musst Dann benutzen, du musst Jens benutzen. Aber wem gehört dieser Hammer? Gehört es dir? Wem gehört das Land, auf dem du überleben willst? Wem gehört... wer hat dich überhaupt dazu gebracht, diese Hammer zu benutzen, unter welchen Bedingungen, nach welchen zivilisatorischen Regeln und so weiter und so fort. Das heißt, das Überleben, die Sicherung der Identität des Menschen, als Marx zeigt, ist abhängig von unserer Fähigkeit, Produktionsmittel zu benutzen. Ja, wir können anders unsere Identität, unsere physische, reale Identität nicht aufbewahren. Benutzen wir aber diese Produktionsmittel, zeigen wir dadurch, dass wir keine Identität haben. Weil das bedeutet nichts anderes, als wenn wir die Vernunft praktizieren, wenn wir unser Leben praktizieren und so weiter. Wir praktizieren uns dieses Leben nur so weit, wie uns ein gewisser Stand der Produktionsmittel Entwicklung erlaubt auf der einen Seite und wie sie uns politische, soziale klassenbestimmtes Verhältnisse erlauben, auch diese Produktionsmittel zu benutzen, so oder anders. Ja, das heißt, wir geraten in eine Abhängigkeit, von der wir keine Befreiung bekommen können, weil die Befreiung von diesen Verhältnissen ist die, ihre Benutzung auf der anderen Seite. Und deswegen sagt ja noch in seinen früheren Schriften Marx, dass die Religion hat mehr Recht als ihre Kritiker. Dass die Religion beschreibt die Abhängigkeit des Menschen in der Welt besser als die naive Aufklärung, utopische Aufklärung, die versucht, diese Abhängigkeit zu leugnen, ja, und die sozusagen die Unabhängigkeit des Menschen zu proklamieren. Dass die Religion hat Recht, eigentlich, in dem Sinne, wo sie nicht Recht hat, sie hat nicht Recht in der Art und Weise, wie sie diese Abhängigkeit beschreibt. Er sagt sozusagen, das ist nicht Abhängigkeit von Gott und von der Gnade, sondern das ist die Abhängigkeit von den Produktionsmitteln und materiellen Bedingungen der Existenz. Ja. Das ist jetzt eine zweite Frage. Aber sein Gegner ist die Aufklärung, die gleiche Aufklärung, und er verbündet sich ständig in seiner Argumentation mit der Religion, ja? wo er eben zeigt, dass die besser versteht diese Abhängigkeit des Menschen als die gleiche Aufklärung.
Destruktion des naiven Aufklärungssubjekts, wie es mit Marx begonnen hat, wir jetzt an einem Punkt sind, wo man sieht, es ist nicht vollständig verschwunden, dieses Subjekt. Es hat sich nicht in einem allgemeinen Zeitenfluss oder was auch immer vollständig aufgelöst, sondern wir müssen weiterhin mit ihm rechnen, das ist klar. Und dass darin die neue Situation liegt und auch eine neue Wende wieder. So, jedenfalls verstehe ich auch Ihr letztes Buch. Wenn Peter Sloterdijk von der kybernetischen Ironie spricht gegenüber dem eigenen Ich, so ist das ja auch also eine Art ironische Rückkehr des Subjekts. Das ist nicht,
nicht
ein Verschwinden.
Das Subjekt verschwindet nicht, weil der Ausbeutungszusammenhang nicht verschwendet. Nee, aber sozusagen der Ausbeutungsverhältnis nicht verschwindet. Das heißt, warum zum Beispiel Deleuze und viele anderen 68er geglaubt haben, dass das Subjekt verschwinden kann? Weil sie geglaubt haben, dass sie nicht ausgebeutet werden können. Ja? Dass sie zum Beispiel sich auflösen können, dass sie die ganze Zeit Drogen nehmen können, dass sie die ganze Zeit verschwenden können, aus dem Fenster springen können und so weiter. Und dann wird alles gut. Ja? Und trotzdem haben sie Bücher geschrieben. Haben sie Bücher geschrieben, hat man sie gefragt nach ihrem Konto, wo der Honorar ausgewiesen werden wird. Ja, der Name gesetzt und so weiter und so fort. Das heißt, wo man beginnt zu arbeiten, das heißt, ausgebeutet zu werden, das heißt, etwas zu leisten, was profitabel ist für den Verlag, was einen in das System der kapitalistischen Ausbeutung einbezieht, wird man plötzlich zum Subjekt. Ja. Und da der Mensch so beschaffen ist, dass er immer ausgebeutet ist und immer ausgebeutet sein wird, verschwindet das Subjekt sicherlich nicht. Er ist sozusagen, er ist als ausgebeutet, als derjenige, der seine abstrakte Zeit seines Lebens immer nominiert, durch seinen Namen uns als Nominierter verkauft, weil das Subjekt ist diese Operation, immer als Subjekt bleiben. Man kann im kapitalistischen System nicht in einen reinen Konsum übergehen, ja, sondern man muss ja auch in der Situation sein, seiner Zeit zu messen. Ja? Ich kann nicht sagen, vergessen wir die Zeit, vergessen wir das Sein, stürzen wir ins Ungewisse. Ja, okay, stürze ich einmal, stürze ich zweimal, dann muss ich zum Sozialamt zumindest. Ja. Und ich weiß, das Sozialamt hat so viele Stunden, ja, ist um 9 eröffnet, um 12 zu. Und wenn man nach 12 kommt, dann kriegt man nichts. Ja. Sogar wenn man um 11 kommt, kriegt man nichts. Ja. Nach meiner Erfahrung zum Beispiel. Man muss ziemlich früh aufstehen. Und damit ist ja die Sache erledigt. Ja. Damit ist die Zeit wieder da, damit ist die Rechnung wieder da und damit ist das Subjekt wieder da. Zum Beispiel, ich muss meine Bitte um die verlängerte Sozialhilfe unterschreiben. Ja. Und wie unterschreibe ich das? Mit meinem Namen. Ja. Und so ist das Objekt zurück. Ja. Ich meine, man braucht keine große geistige Anstrengung, ja, um das Objekt zurückzubringen. Man muss eben nur einen Antrag zur sozialen Hilfe stellen und die ganzen Probleme des Objekts stellen sich wieder, ja, mit aller Gewalt.
Das ist eigentlich schon das, was ich meinte. Das ist,
ja.
Das würde ich gerne genannt, Sie sagen, es war immer da.
Aber ja, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Ja, aber eine kritische Einstellung zu diesem ganzen Vorgang bedeutet nie so etwas wie einen Umsturz. Das heißt, wenn ich das Objekt kritisiere und kritisch die Bildung, die Subjektivität und so weiter analysiere, es führt von Anfang an, nicht nur am Ende des Prozesses, sondern von Anfang an, keineswegs zu so etwas wie Auflösung oder Dekonstruktion bedeutet nicht Destruktion. Ja? Und Analyse der Subjektivität bedeutet nicht ihre Auflösung. Das heißt, indem ich das Objekt analysiere, überwinde ich das Objekt nicht. Das ist genauso, wie man sagen würde, ich habe sozusagen den Mond analysiert und dann ist er verschwunden, ja? und scheint nicht mehr. Ja? So funktioniert das nicht. Ja? Ich habe analysiert und alles ist bei allem geblieben, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Mond ist da, Subjekt ist da, alles ist da. Ja? Es ist nichts passiert. Wenn es nicht so wäre, hätte diese Analyse auch keinen Sinn. Ja? So, das wäre eine Betätigung umsonst. Deswegen ist es für mich zum Beispiel Deleuze ein merkwürdiger Autor. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet daran, das analysieren, was Subjekt ist. Und an dem Moment, an dem ich das analysiert habe, ist Subjekt verschwunden und dann war die ganze Arbeit umsonst. Ja. Das wäre eigentlich sehr schade. Gerade weil ich analysiert habe und das Subjekt ist immer noch da, habe ich ein Wissen. Ja, genauso wie ich ein Wissen habe über den Mond und die Erde, habe ich das Wissen über das Subjekt. Und gerade weil das Subjekt weiter existiert, war meine Arbeit der Dekonstruktion, das heißt der Analyse der Subjektivität, nicht umsonst.
Aber trotzdem ist das Maß wirklich verändert nach dieser Dekonstruktionswäsche.
Ja, ist verändert. Ist verändert. Aber ist verändert insofern, dass ich, so wie ich zum Mond fliegen kann, ja, so kann ich mit dem Subjekt, der Subjektivität besser umgehen. Ich kann strategischer umgehen. Ja.
Da wäre ich eigentlich.
Ja?
Wäre ich,
ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, die aber sich auch dekonstruieren lässt. Ja? Und zwar, sie lässt sich folgendermaßen dekonstruieren, ich habe das schon angedeutet. Ich muss so verstanden werden, wie ich hier und jetzt verstehe. Ja? Das heißt, wenn ich sitze da an diesem Tisch und sage, hier sitze ich, ich sitze da. Ich gehe in den Park und ich sage hier, aber ich bin schon in dem Park, das ist ein anderer Ort. genauso ist es mit jetzt. Ja? Ich ist genauso. Das heißt, ich bekommt seine eigentliche Bedeutung aus der Praxis und aus der Struktur, in der diese Ich verwendet werden. Wenn ich zum Beispiel einen Klassenkampf betreibe, dann ist mein Ich eines Agenten oder ist ein Akteur des Klassenkampfes. Ja. Wenn ich ein Buch schreibe, dann ist es ein Ich eines Autors. Wenn man jetzt sagt, wer ist aber derjenige, der alle diese Rollen auf sich nimmt, wer ist derjenige, der spielt? Ja? Das ist eine Frage, die mir problematisch zu sein scheint, weil genauso kann ich sagen, dass diese Rolle alle einfach eingezeichnet sind in das System der Sprachspiele selbst und der Sprache selbst. Die Frage nach dem, wer praktiziert diese Sprachspiele oder wer übernimmt diese Rollen, das ist eine Frage, die so tiefsinnig zu sein scheint, geht aber über das Vernünftige hinaus, weil man sich unmittelbar danach die Frage stellt, aber was gewinnst du dadurch? Was ist sozusagen, wenn du diese Frage stellst, was folgt eigentlich daraus? Ja? Und wie ändern sich diese Spiele? Wenn sie diese Spiele sich ändern, dann ist es ein anderes Spiel und das will ich wieder definieren. Und wenn sie nicht ändern, dann ist es die Frage umsonst und verstärkt und in eine Frage und eine Sprache gestellt, die keinen Sinn ergibt. Wenn wir sagen ich, dann muss immer klar werden, in welchem Kontext und in welcher Konstellation und in welcher Praxis dieses Ich überhaupt auftaucht. Als ein deiktische, ja, würde ich sagen, schon in formalogischer Sprache, Hinweis darauf, wer unter welchen Umständen was tut. Ja? Wenn ich sage, ich arbeite, dann erfülle ich eine gewisse Rolle. Und dann bin ich eben ich, ja? Weil diese Rolle mir mein Status des Subjekts zuschreibt. Das heißt, mein Status des Subjekts bekomme ich von außen. Das ist sozusagen die Dekonstruktion, von der wir gesprochen haben. Ohne dass ich dabei den Zustand erreichen kann, bei dem ich diese Subjektivität zu schreiben nicht bekomme. Aber ich bekomme das von außen. Das heißt, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich irgendwo gehe, wenn ich einen Antrag stelle, wenn ich rede und so weiter, mir wird ein Subjektivitätsstatus unterstellt. Eine Unterstellung, von der ich auch in meinem Buch spreche und so weiter, eine Unterstellung, die genauso absurd ist zu bestreiten, als unrechtmäßig ist zu bestätigen. Ja? Diese Unterstellung ist ein Teil des Spiels. Genauso absurd ist das ernst zu nehmen und sagen, ja, ich bin ich, ja, ja. Ja? Genauso absurd ist zu sagen, nein, das bin nicht ich. Ich bin derjenige, der in Ekstase wie ein Vogel sozusagen durch die Welten fliegt. Und dass ich hier sitze in diesem Zimmer, das ist so, scheint nur so. Ja. Aber eigentlich ist es nicht der Fall. Ja, beide Antworten sind idiotisch. Ja, irgendwie. Der eigentliche Antwort ist, oder eigentliche Reaktion ist, zu sagen, naja, halt, ja, das ist halt so, ja, das ist mir unterstellt und damit lebe ich. Ja. Das kann man weder bestätigen noch widerlegen. Ja. Es ist sozusagen ein konstitutives Element meiner Praxis, solange ich diese Praxis als ich eben vollziehe. Weder Zustimmung noch Protest.
Im Moment, wo ich aber spreche und denke, glaube ich, kann ich diese Außenzuschreibung gar nicht machen. Das ist eine Verdinglichung des Ich, was die eigentlich nicht.
Es ist nicht die Verdinglichung, sondern eine gewisse Flexibilisierung.
Ich terminalen Widerspruch dann nicht anflussbar ist.
Ja, aber dieser Widerspruch ist nicht etwas, was man auflösen soll, sondern es ist ein Prinzip der Flexibilisierung. Das heißt, ich kann immer sagen, Sie unterstellen mir, dass ich ein Professor bin. Ich bin aber ein ewiger Geist, der frei schwebt im Jenseits. Ja? Es ist interessanterweise, kann man diesen Satz verstehen? Ja, die Sprache erlaubt uns, sowas zu sagen, und alle anderen verstehen das. Wenn ich auf der einen Seite, sage, das ist idiotisch, auf der anderen Seite sage ich, es ist doch verständlich. Es ist nicht etwas, was unverständlich wäre, es ist verständlich. Das heißt, diese Unterstellung, dass ich überhaupt bin, gibt mir auf der anderen Seite die Möglichkeit, mich anders zu definieren und diese Unterstellung ihnen zurückzugeben. Ja? Das ist genau das, was ich im Buch über den Verdacht, ja, wenn Sie da beschrieben haben. Dieser Zustand bestimmter Sätze, die sich weder bestätigen und nachprüfbar bestätigen noch widerlegen können, geben mir die Möglichkeit eines Spiels. Die geben mir die Möglichkeit, sie reformulieren, mit anderen Bedeutungen aufzuladen, zu verschieben und so weiter. Sie geben mir eine gewisse Flexibilität und geben eine Möglichkeit, sie gegen denjenigen, der diese Sätze ausspricht, sie zurückzuwenden und so weiter. Sie geben mir sozusagen einen Raum in der Sprache, der eine gewisse intermediale Funktion hat. Also die These des Buches ist eben, dass wenn ich mich sprach, ich werde gestern und morgen darüber sprechen, noch genauer. Wenn ich mir die Frage stelle, warum bin ich überhaupt fähig, unterschiedliche Medien miteinander zu vergleichen, dann die Antwort ist, weil ich immer davon ausgehe, dass dahinter hinter jedem Medium etwas steckt, ohne mich festlegen zu können, was eigentlich. Ja? Wenn ich mich festlegen könnte, ja, dann wäre es noch ein Medium. Wenn ich sage, es ist nicht, dann wäre es dieses Medium. Aber diese Vermutung gibt mir die Möglichkeit des Vergleichs ohne Festlegen. Ja, genauso, das ist in jeder anderen Rolle der Sprache. Ich kann immer sagen, hinter dieser Rolle steckt etwas, aber ich weiß eigentlich nicht was. Wenn ich sage, diesen steckt da, zum Beispiel Groß, wer steckt hinter allen seinen Rollen? Dann sage ich, naja, vielleicht, aber ich kann zum Beispiel eine andere Rolle spielen. Ja. Mir wurde vor allem vor kurzem ein Gespräch bei einer Bewerbung und sagte, ja, das wäre wunderbar, wenn Sie eine Frau wären. Ja. Und ich habe gesagt, ja, das ist kein Problem, im Laufe der meine Zeit könnte ich eine Operation machen und dann zumindest wenn nicht Anfang, am Ende hätten wir eine Frau ja, an dieser Stelle. Ja, das heißt, die Möglichkeit der Transformation, ja, der Flexibilisierung der Identität ist begründet eben in diesem System der Unterstellungen und Zuschreibungen, die auf der einen Seite immer funktionieren, auf der anderen Seite sich nicht festlegen und beweisen lassen. Ja? Wir können sozusagen damit spielen, weil sie immer da sind und gleichzeitig sich nicht festmachen lassen. Es ist immer unterstellt, dass es jemand dahinter steckt. Ja? Aber da man nicht weiß, was, ja? Es bleibt immer ein Raum offen für mögliche Interpretationen und Flexibilisierungen und Spiele und strategische Züge.
Also auch Paranoia in Bezug auf sich selbst.
Und alle anderen, ja.
Alle
anderen und sich selbst, ja. Also, und diese Paranoia ist auch gegen sich selbst ist eine marxistische und freudianische und solche Paranoia. Zum Beispiel, wenn andere mir etwas sagen, ich gehe zunächst einmal automatisch als Kind der Aufklärung, ja, und die ganze Geschichte der westlichen Philosophie davon aus, dass sie lügen, ja. Also ich frage mich, was meinen Sie eigentlich, warum sagen Sie es eigentlich, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ja? und was soll das überhaupt und so weiter. Das heißt, ich bin trainiert durch die ganze Geschichte des europäischen Geistes, jede Aussage der anderen zu verdächtigen und zu hinterfragen nach den Motiven, Ziele und so weiter. Das ist die klassische Strategie der Aufklärung. Macht, Streben und so. Der zweite Gang ist, sich selbst zu verdächtigen. Ja? Wenn ich sage, meine ich das wirklich oder die Sprache spricht durch mich? Ja? Warum halte ich das für richtig? Weil ich das richtig für richtig halte oder weil meine verborgenen Wünsche das diktieren, die ich nicht kontrollieren kann? Ja, warum tue ich das und so? Ja? Das heißt, wir sind in einer Kultur erzogen, die in verschiedenen Stationen ihrer Entwicklung ein radikales Misstrauen gegen den anderen, gegen sich selbst und anerzogen. Und dieses Misstrauen ist auf der anderen Seite die Möglichkeit der Selbstflexibilisierung, Flexibilisierung der anderen. Das heißt, weil ich die anderen ständig verdächtige, dass sie anders sein könnten, ja, können sie auch anders sein. Wenn ich mich ständig verdächtige, dass es auch anders sein könnte, kann ich auch anders sein. Ja, wir leben in einer Situation, die auf der einen Seite des totalen Misstrauens und des Verdachts, auf der anderen Seite gerade dieser Verdacht, gibt uns eine große Freiheit. Wenn ich anders wäre, das ist für mich nicht merkwürdig oder seltsam, sondern ist für mich normal. Und wenn die anderen plötzlich anders werden, das ist auch für mich normal. Ich akzeptiere das. Ja? Und das ist der große Unterschied zu den klassischen Gesellschaften. Wenn in der traditionellen Gesellschaft jemand aus der Rolle fällt, dann ist er gleich Tabubrecher und tot. Ja? Und heute erwartet man von allem alles. Ja? Das ist im Grunde, wie diese Freiheiträume entstehen, hat sehr gut diese Clinton-Geschichte gezeigt. Ja? Warum war alle anderen Politiker sind zugrunde gegangen an solche Liebesgeschichten und Clinton nicht? Weil durch die ganze sexuelle Revolution und die pornografische Literatur und so und so und so und so und so und diese ganzen Erfolgsromane über diese bisschen. Zu diesem Punkt, amerikanische Gesellschaft wurde erzogen, alle zu verdächtigen, unzählige perverse, sozusagen geheime Liaisons zu haben. Ja, das war eine normale Voraussetzung in Bezug auf die anderen Menschen. Und wenn sozusagen Clinton diese Voraussetzung erfüllt hat, dann muss ich sagen, okay, ja, das ist genau das, was wir die ganze Zeit erwartet haben. Und deswegen war auch nicht bestraft. Deswegen war auch Giuliani nicht bestraft zum Beispiel. Ja? Die Politiker sind nicht mehr bestraft für sehr vieles, was sie tun, weil das ist genau das, was von ihnen eigentlich erwartet wird, wo die Menschen von Anfang an unterstellen. Das heißt, je mehr Unerfreuliches man mir unterstellt, desto freier bin ich ja im Endeffekt. Ja, ich sozusagen, der Grad der Schockierbarkeit der Gesellschaft nimmt ab und gibt mir dafür mehr Flexibilität und Lebensraum im Grunde. Der Verdacht und Misstrauen sind die eigentlichen Grundlagen der gesellschaftlichen Freiheit. Je mehr ich den ganzen anderen Menschen misstrauen, die verdächtige, desto natürlicher und selbstverständlicher und erklärbar finde ich alles, was sie tun. Ja, im Grunde, man kann einen aufgeklärten Menschen mit niemand mehr besonders überraschen. Ja. Und auch wenn man sagt, dass man 100 Menschen abgeschlachtet und gegessen hat, wie Bokasse, ja, dann sagt man, naja, das ist ja so typisch für seine Kultur. Ja. Anthropophagie hat eine lange Tradition. Ja. Und man kann das nicht so einfach negieren als eine tiefe Möglichkeit sozusagen der menschlichen Existenz. Ja. Und im Grunde habe ich immer erwartet, dass die anderen Menschen insgeheim Anthropophage sind. Ja, das ist, und siehe da, der Bokassa Er war nicht exekutiert, sondern glaube ich einen Palast bekommen und hat da ruhig gelebt. Also ich meine, die Kultur des Misstrauens und des Verdachts, die unsere ist, ist gleichzeitig die Kultur der Toleranz, ja, und des Einverständnisses, der Zustimmung.
Naja, ich kann dem nicht zustimmen, ich kann dem überhaupt nicht zustimmen, ich ärgere mich schon die ganze Zeit irgendwie. Also weil, nee, weil es ja immer, also ich meine, es ist ja egal, wie es aussieht, ja, also es ist egal, was es sind, was für perverse Sachen jetzt jemand macht oder so, es gibt immer einen Punkt irgendwie, wo er zu einer ganz bestimmten Gruppe gehört irgendwie, also wo er Macht ausübt oder Macht empfängt sozusagen, also, ne, und da teilt sich ja schon wieder die ganze Geschichte, also da wird... Also, ich meine, der Clinton, der bleibt oben, aber der bleibt auch oben, ne? Und, also, ich weiß nicht. Also
aber warum bleibt er oben? Früher hätte er gefallen, wäre er gefallen.
Ja, weil er einfach der Machterhaltung dient, deswegen bleibt er oben.
Nee,
er,
aber früher...
Wie er aussieht, irgendwie, wie er Sex hat, ist ja scheißegal. Das wird zwar lockerer, ja, aber das verschleiert ja irgendwie eigentlich das Ding, worum es eigentlich geht, nämlich diese Machterhaltung um jeden Preis, also wie auch immer.
Nee, das ist nicht wahr, weil früher konnte man so nicht Macht erhalten, man musste das verbergen.
Ja, aber das ist ja egal, aber es geht immer noch um die Machterhaltung. Also wie locker jetzt irgendwie die anderen Leute sind, die praktisch über einen richten. Also ich meine, das verschiebt sich von mir aus, aber es geht immer noch darum, Macht zu erhalten. Und das wird auch nicht lockerer und deswegen wird die Freiheit auch nicht größer. Das ist ja irgendwie...
Ja, wir gehen aber davon aus, dass die Macht... ist nicht etwas, was man eliminieren kann. Ja, die Macht ist nicht etwas, was man abschaffen kann. Genauso wenig, wie man Sexualität abschaffen kann, Subjektivität abschaffen kann und so weiter. Man kann die Macht analysieren, aber man kann die Macht nicht abschaffen. Ja, die Macht ist etwas, was zu tun hat, eben mit dieser Kontrolle der Produktionsmittel, wie uns Marx das erklärt hat. Man kann die Macht nicht abschaffen, man kann sich nur fragen, in welche Beziehung Menschen zur Macht stehen.
Also was mir dazu einfällt irgendwie, also ich meine, wenn ich irgendwie sehe, wie irgendwie amerikanische Ölfirmen zum Beispiel heute Indios behandeln, dann sind das die gleichen Methoden, die irgendwie vor 500 Jahren angewendet worden sind. Ob jetzt der Clinton vorne, hinten, oben, unten Sex hat, das ist irgendwie so ziemlich egal, ne?
Ja,
also, aber die Art, wie Macht ausgeübt wird und also wie sie sich etabliert hat, das hat sich überhaupt gar nicht verändert. Das ist ja kein Deut lockerer geworden. Also diese Freiheit, das ist ja irgendwie, das kann uns vorgegaukelt werden, aber die Leute, die es wirklich, also die wirklich irgendwie angegriffen werden von sowas, ja, also für die hat sich da nichts geändert. Also das ist ja...
Das hat sich nicht geändert, aber das hat sich nicht geändert, weil die Produktionsbedingungen und die Systeme sozusagen nicht geändert haben. Wir leben nach wie vor im Kapitalismus. Und das ist ganz klar. Und das bedeutet, dass die kapitalistischen Methoden insgesamt sich nicht geändert haben. Ja. Die Frage ist nur, was wäre eine Alternative? Und Marx sagt, eine Alternative nur sein könnte eine solche, die Menschen noch radikaler ausbeutet wie der Kapitalismus, aber die haben wir noch nicht erfunden.
Und Sie sind jetzt dann auch davon ausgegangen, dass sich eben dieses Misstrauen, das grundlegende Misstrauen und eben die Freiheit damit, dass sich die steigern irgendwo im Laufe der Zeit. Und das müsste dann ja irgendwann auch in eine völlige Paranoia ausarten.
Ja, klar, aber das. Das ist es.
Ja, aber das ist ja schon so. Das Ding, es ist doch schon
das
so.
Ist doch schon so. Das läuft so, ja. Das läuft so, ja.
Das ist doch egal. Also, ich meine, das, was sich steigert, ist das, was man kennenlernen kann oder so, ne? Aber das ist ja schon so. Das ist doch schon total durchgeknallt, alles.
Ja, klar.
Das ist schon super durchgeknallt. Man kann es immer nur noch. Also, man lernt halt dann die Farbe rosa kennen, das andere ist rosa mit ein bisschen Dingen und so. Das sind einfach nur das, was man sieht, das kann man vermehren oder sowas. Aber durchgeknallt ist es eh schon.
Also, klar. Und die Politik, funktioniert auch in diesem Sinne. Zum Beispiel, man will sich schützen. Ja, sagt Amerikaner. Man will sich schützen. Gegen was? Gegen alle schlechten Menschen, die alles Schlechte unternehmen können. Ja? Das war nie ein Ziel der Politik. Ja? zum Beispiel gegen Atom und Atomrakete, aber auch gegen Mikroben und gegen Nano, irgendwelche Geräte und gegen das und jenes. Ja? Wir malen uns jetzt solche Szenarien aus. Unsere Imagination und Planetarimagination ist dermaßen entwickelt, ja? Dass wir auf der einen Seite